Herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk, der Veränderungspodcast für Handwerker in der Dachregion, die sich weiterentwickeln wollen. Digitalisierung und Handwerk treffen aufeinander. Und weil das so ist, gucken wir uns in diesem Podcast nicht nur die Technik an, sondern auch den Menschen hinter der Technik. Neben spannenden Themen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind, schauen wir uns auch erfolgreiche Personen an und fragen sie, warum sie Erfolg haben, was sie für ihren Erfolg tun, wie sie das gemacht haben und adaptieren diese Eigenschaften auf das Handwerk. Mein Name ist Jan Voges, Dachdeckermeister und Vortragsredner.
Ja, und mein Name ist Markus Klarmann, Digitalisierungsberater und Dachdeckermeister. Ja, hallo und willkommen im Podcast von Null auf Handwerk. Wir haben heute die zweite Folge und schon dürfen wir unseren ersten Gast begrüßen. Unser Gast gründete im Sommer 2013 sein eigenes Unternehmen. Warum und wie, das klären wir gleich. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmer, Influencer und er gibt auch sein Wissen an andere weiter, vor allen Dingen an Existenzgründer. Und wir haben natürlich drei Fragen vorbereitet. Jan, um welchen Gast handelt es sich denn?
Ja, Markus, danke. Auf jeden Fall haben wir hier heute den Eugen Penner vom ZEP-Team aus Bielefeld, den wir hier begrüßen dürfen. Aber bevor wir jetzt gleich hier richtig einsteigen und Eugen hier mit unseren Fragen löchern, Eugen, willst du dich mal kurz vorstellen oder selber vorstellen unseren Zuhörern?
Ja, guten Tag zusammen, ihr beiden. Ja, danke für die Einladung, für dieses neue Format hier. Ja, ich bin Eugen Penner, komme aus Bielefeld, wohne auch schon eigentlich immer, glaube ich, hier. Gegründet habe ich, wie ihr schon gesagt habt, 2013 das Unternehmen und mittlerweile sind wir, glaube ich, 32, 33 Peoples hier dann halt mit jeder Menge Auszubildenden und. Und fühlen uns hier in Bielefeld extrem wohl, ja.
Und ihr arbeitet in welchen Bereichen?
Ach so, ja. Zimmerei? Genau, also eigentlich ist unser Baustein, der seit 2 Jahren so nach und nach aufgebaut, eigentlich dieses Wohnraum-Plus-Konzept, also eigentlich im Sanierungsbereich, wenn man das so sagen kann. Wir versuchen halt im Bestand halt so maximal Wohnfläche zu schaffen und dabei sanieren wir schnell energetisch und versuchen halt dann halt beste Licht, Raum, Wohnklima dann halt für jeden Kunden halt so zu erarbeiten und dann halt in den halt so auf den Weg zu geben, halt, was man so alles möglich machen kann, was die meistens vorher nicht gesehen haben, dann halt, was für ein Potenzial manche Sachen dann haben. Genau, also eigentlich Dachdeckerei, Zimmerei, Holzrahmenbau, Spengler, alles, was so dazu zum Rundumpaket dazu gehört für Anbau oder Aufstockung oder Dachsanierung.
Ja, das ist ein cooles Konzept für alle, die das noch nicht kennen. Guckt vielleicht einfach mal auf die Homepage vom ZEP-Team. Das Wohnraum-Plus-Konzept ist auf jeden Fall marketingtechnisch ziemlich clever umgesetzt. Wir machen das in unserem Betrieb auch ähnlich. Bei uns heißt es Wohntraumerweiterung, aber es ist auf jeden Fall ein Konzept, das bietet dem Kunden definitiv einen maximalen Mehrwert.
Und ja, die Links packen wir übrigens in die Shownotes.
Genau. Und löst halt auch viele Probleme. Eugen, da kommen wir auch schon tatsächlich hier zur ersten Frage, die wir an dich haben. Und warum hast du da eine eigene Firma gegründet? Was waren da deine Beweggründe? Wolltest du mehr Geld? Wolltest du mehr Freiheit? Mehr Zeit? Wolltest du dich selber verwirklichen? Hau mal raus.
Ich glaube, das Geld ist, glaube ich, von den vielen Selbstständigen hier vielleicht sollte halt nicht der Hauptfokus sein halt dann. Ne? Klar, ich meine, Geld ist immer eine Frage. Es muss am Ende für alle gut auskömmlich sein, auch wie bei unseren Angestellten. Also ich war selber 13 Jahre angestellt und habe selber so viele Sachen erlebt, sag ich mal so, wo man einfach sagen könnte, für einen Angestellten, für einen Kunden als Chef, sag ich mal so, an sich dann halt nicht, dass ich jetzt sage, irgendwie, dass er alles schlecht gemacht hat, aber da war so viel Potenzial drin. Man hätte also persönlich von mir immer irgendwie alles noch gefühlt noch 5-mal besser machen können dann, ne, so gesehen dann. Und Wachstum war halt nicht vorhanden und das Potenzial war quasi von mir aus ziemlich, sag ich mal, immer, habe ich versucht zu zeigen halt, dass wir Leute brauchen, dass wir gute Leute brauchen und. Aber da kam es halt irgendwie nicht zu und dann ging es irgendwann dann direkt auf Meisterschule und danach dann halt direkt in die Selbstständigkeit. Aber der meiste Grund war einfach, Sachen halt umzusetzen, die man im Kopf hat, die man so, wenn man angestellt war, halt nicht umsetzen konnte halt, weil man da einfach immer zu viel fragen musste oder nicht genug Freiheiten hatte dann. Und deswegen habe ich mich irgendwann dann selbstständig gemacht und ja, macht auf jeden Fall noch immer Spaß nach 8 Jahren. Ja.
Also hast du quasi deiner Vision vom Handwerk dein eigenes Gesicht verliehen und konntest dich quasi vorher nicht frei entfalten, weil halt alles so in eingefahrenen Bahnen, in tiefen Spurrillen lief sozusagen.
Also eigene Ideen umzusetzen beziehungsweise zu konzipieren, das ist eben auch die Freiheit, die du meinst, ne? Also dass man da sich vollkommen entfalten kann. Und wenn man da eingeschränkt wird, dann kriegt man irgendwann einen Pieps, ne, sag ich mal.
Ja, ich meine, das ist ja auch noch nicht mal negativ. Also wenn jemand ein Angestellter von uns sagt, hier das und das ist besser oder die Maschine brauchen wir, damit das besser läuft, wären wir, glaube ich, die Letzten, die hier sagen würden, wollen wir nicht, weil finde ich doof die Idee. Wir würden es, glaube ich, sogar immer sogar ausprobieren, ohne dass wir darüber entscheiden würden, macht das Sinn oder nicht. Also wenn die sagen, also das ist ja auch das Wichtige, wenn man selber so lange angestellt war, dann halt sieht man viele Sachen halt dann irgendwo doch anders. Man wünscht sich ja quasi als Angestellter, sag ich mal so, selber halt gewissen vielleicht Kommunikation, Respekt, sag ich mal, dass jemand vielleicht auch mal zuhört oder irgendwie auf Sachen eingeht. Und deswegen muss ich aber auch an mir selber sehr, sehr viel arbeiten. Muss ich nach wie vor dann, weil über 13 Jahre haben sich so ein paar Sachen eingeschlichen, sag ich mal so, ohne zu kommunizieren, dass man denken sollte, dass der andere das denkt, dass es so richtig ist, aber das funktioniert heutzutage nicht. Man muss halt schon in dieser schnellen Zeit doch die Kommunikation schon gut halten, also dann halt, um halt Fehler zu vermeiden und ja, also verlassen kann man sich auf alles, sag ich mal, aber sag ich mal, in der Kommunikation liegt halt auch dann die Fehlerquote, die man halt wirklich runterschrauben kann halt so und die Qualität auch höher fahren kann, so in dem Sinne. Ob es mit Kunden ist oder mit den Angestellten ist, alles dasselbe.
Also wir haben ja, wir laden uns ja hier Leute ein, die also herausstechen und die halt auch in dem, was sie machen, halt erfolgreicher sind als der Durchschnitt. Und da haben wir dich oder euch als Team jetzt mal zugezählt. Und das, was du eben angesprochen hast, ist ja halt eben auch der Mehrwert. Kommunikation auf Augenhöhe, Wertschätzung und halt eben der Umgang halt mit dem Team und nicht nur so, wie es halt heute in vielen Facebook-Anzeigen zu sehen ist, dass da halt viel Blabla drinsteht, am Ende aber halt heiße Luft ist. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich euch jetzt beobachte auf den Kanälen, dass das ist also komplett authentisch. Also da ist nichts gespielt. Also das
eine
ist
Einheit,
eine Einheit, genau. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer halt wichtig, dass da diese Authentizität, dass die halt eben ja wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich ein großer Teil von eurem Erfolg ausmacht.
Ja, schon. Oder? Ich meine, wir die Außendarstellung, es ist also so wie wir nach außen hin das tragen, das ist auch so wirklich ja so dann, ne? Wir haben so ein paar Leute so, die das sagen, so, ja, das ist so ein paar Sachen dann gespielt oder die können nicht echt sein. Aber wir machen das schon seit, ich glaube, seit 5, 6 Jahren und es würden aber auch Leute hier intern sagen, boah, ey, das, was du da in den Instagram-Stories zeigst oder sagst, das passt ja gar nicht zu unserem Unternehmen. Also solange da Gegenwind kommt, heißt es ja auch so, dass wir auch das für die auch so eine Ausnahme tragen, wie es ist. Also wenn es nicht so wäre, dann, also für mich ist es einfach nur ein Spiegelbild, sag ich mal, so wie es hier ist dann. Aber für manche ist das entweder übertrieben oder halt nicht reell, aber ich glaube, das passt schon zu 100%, so wie wir es nach außen tragen dann. Ne? Natürlich ist es immer nach etwas schöner dargestellt. Ich meine auch so den letzten Unfall, den wir da hatten dann, den haben wir auch nach außen getragen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, sage ich mal so, dass wir ja immer nur schöne Sachen zeigen wollen dann. Ne? Wir wollen auch mal auch vielleicht auch mal so Tage zeigen halt vielleicht, wo es mal nicht gut läuft. Und da sagen wir halt auch, müssen wir auch zeigen halt da, ne? Und nicht uns davor verstecken dann, ne?
Das macht's halt authentisch, ne?
Ja. Genau, das macht's halt mega authentisch und das macht halt, also kann ich halt für mich sprechen, dass es halt mega Spaß macht und es halt auch, schon auch sehr entertaint, euch bei euren Stories und bei eurem täglichen Leben zuzugucken. Und am Ende muss man ja auch sagen, du hast ja auch ein tierisches Wachstum hingelegt in Zeiten, wo halt jeder sich über Fachkräfte irgendwie oder über Fachkräftemangel beklagt. Da muss man halt einfach mal sagen, wer in so kurzer Zeit so viele Leute aufbauen kann und ins Team holen kann, das muss schon passen, sonst würde das nicht funktionieren. Ne?
Leute halt. Ne? Das ist halt so der Unterschied. Also in dem letzten Jahr so sind echt so viele gute Leute gekommen, wo man halt, wo die Leute auch gemerkt haben, dass der Anspruch hier auch schon da ist. Dann, ne? Also ich muss schon sagen, also macht auf jeden Fall Spaß halt. Ne? Wir haben ja noch nicht mal einen Bauhelfer bei uns. Das heißt, alle Leute entweder sind nicht qualifiziert Dachdecker, Zimmermann oder halt machen eine Ausbildung bei uns. Also wir haben ja keinen, der hier nicht vom Fach kommt. Ne?
Was war denn da deine größte Herausforderung und wie konntest du die denn lösen, dass das eben entsprechend diesen Verlauf genommen hat?
Ich glaube so, klar, dieses Social Media, dieses Ding da, so für uns ist es so irgendwie schon mittlerweile so ein alltägliches Brot, so wie morgens man in seinen Kalender reinguckt, so guckt halt so, wie ist die Planung für heute, welche Termine hat man und dann im selben Schritt macht man, okay, den Schritt auch mit dann, ne? Was können wir heute nach außen halt darstellen halt, was wäre interessant, welches Projekt könnten wir dann ein bisschen wieder in Fokus ziehen. Dass solche Sachen halt sind halt zum Alltag geworden oder gehören halt mit dazu und für uns ist es halt so, ist es nicht mehr schwierig. So, für uns ist es halt so, das läuft mit und hat sehr, sehr lange gebraucht, bis das überhaupt so, sagen wir mal, Wirkung gezeigt hat. Ne? Also jeder, der sagen würde, so ja, mach jetzt auch Social Media, jemand, der die Konstant und die Qualität so hinkriegen will, sage ich mal so, der muss einfach auch Geduld haben halt auch dann. Ne? Der muss auch einen Profi haben und so einen Amateur, so wie ich oder wie unsere Angestellten halt auch dann halt den Beitrag zu den Social Media halt leisten halt dann.
Würde es sich lohnen, einen Social Media Experten einzustellen, der so ein bisschen handwerkaffin ist?
Muss man machen, sonst kriegt man das so alles gar nicht hin. Also keine Ahnung über die neuen Gadgets, keine Ahnung, ob die bei Instagram, was fokussiert überhaupt Instagram? Reels, Feeds, Beiträge, Stories, die Auswertung dann nachträglich zu machen, das ist ja so wie bei Google, wir haben ja jemand, der unsere Internetseite macht, wo wir die Auswertung mit zusammensetzen, auch noch nicht mal auf dem höchsten professionellen Standard, so den man machen könnte, so. Aber wir decken halt einfach so ziemlich jeden Bereich halt ab, wo wir halt eine Analyse rausmachen können. Genauso wie wir unsere Angebote quasi halt eine, also bei jedem Angebot auch mittlerweile, jetzt weiche ich ein bisschen ab, glaube ich, aber trotzdem halt eine Nachkalkulation machen. Also alles, was wir machen, und das ist halt, das kann halt mehr ein Profi machen, ne? Jemand, der das Internet macht, jemand, der Social Media macht, jemand, der die Angebote, das muss alles ein Profi machen, damit man saubere Daten am Ende raus hat und sagt, okay, gut, wir haben die letzten Jahre, vielleicht ist es nicht viel, seit 2019 haben wir geguckt, bei Google, was weiß ich, über 10.000 Euro ausgegeben. Jetzt dann, ne? Ist jetzt auch Geld, sage ich mal, aber das vergessen die Leute halt, dass das Geld kostet, der Social Media Typ Geld kostet, der Internet Typ Geld kostet, eigentlich so alle halt dann, ne? Und das Schöne ist eigentlich dann halt, wenn man das halt von Anfang an macht so und immer so ein bisschen macht, das ist dann halt nicht viel, aber wenn man alles am Anfang machen will, schafft man sowieso nicht. Deswegen ist eigentlich der Rat eigentlich dann irgendwann, also direkt anzufangen mit den Sachen halt, die erstmal gar kein Geld kosten und dann nach und nach sich das zu erarbeiten dann, ne? Man wächst ja sowieso mit seinen Aufgaben oder mit seinem Interesse halt in die Sachen, sich damit zu beschäftigen dann.
Ja, viele haben auch eine hohe Erwartung in Social Media, wenn sie damit anfangen. Ich sage jetzt mal, nach 3 Monaten wollen sie da schon die ersten Mitarbeiter gewonnen haben oder Kunden. Hast du da Erfahrungen, wie lange das so ungefähr gedauert hat, bis das richtig gezündet hat? Weil ich sehe jetzt gerade mal nebenbei auf deinem Instagram-Kanal übrigens, unten in die Shownotes findet ihr den Link, hast du knapp 10.000 Follower. Und wann wurde es zum Selbstläufer? Also
zum Selbstläufer wird es ein bisschen seit Ja, okay, seitdem Carsten dabei ist. Ich glaube, seit Carsten ist letztes Jahr dazugekommen und da hatten wir irgendwie, also ich messe mich nicht so gerne, also in diesen ganzen Follower-Zahlen halt, sag ich mal so, weil das am Ende sind das halt viele Mitkollegen, sag ich mal, oder und die, sag mal, die wichtigsten Kunden und Angestellten, das ist ja nur ein Bruchteil davon halt dann, ne? Aber alle Leute und die ganze Community, man baut sich halt auf da halt dann. Aber dass es so richtig funktioniert, so seit einem Jahr. Seitdem Carsten dabei bei uns ist, der macht ja Social Media bei uns, glaube ich, seit 1,5 Jahren. Und sag ich mal so, seitdem wir so ein paar Sachen so entwickelt haben, wo wir jeden Tag was machen, wo wir halt feste Uhrzeiten haben oder wo wir für uns rausgefunden haben, wo reagiert die Community am meisten und dann halt das zu wiederholen dann, sag ich mal, das hat, macht uns ziemlich einfach. Also da sind wir auf jeden Fall ein sehr gutes Team dann, ne? Aus dem Amateur und dem Profi dann halt dann, ne? Und dann seit einem Jahr so funktioniert das sehr gut.
Also, auch wenn wir jetzt von der eigentlichen Frage gerade ein bisschen abgewichen sind, aber es ist, was du eben gerade gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Leute, die zuhören. Du hast eben gerade die Zielgruppe angesprochen. Markus sagte knapp 10.000 Follower und jetzt hast du ja selber gesagt, okay, kann man, ist eine große Zahl, aber kann man jetzt nicht hundertprozentig, kann man jetzt nicht hundertprozentig messbar machen, weil halt einfach, viele Kollegen auch dabei sind, ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, du bist jetzt in erster Linie Dachdecker und kein Influencer, dann ist halt die Zielgruppe immens wichtig. Also gerade für Leute, die jetzt halt mit sowas neu anfangen, ist es halt viel wichtiger, halt eine Zielgruppe aufzubauen, die halt Kaufkraft hat, anstatt sämtliche Kollegen in der ganzen Republik irgendwie dazu zu bringen, einem zu folgen. Weil die ja höchstwahrscheinlich bei einem nicht die Dienstleistung kaufen werden, sondern hauptsächlich geht es ja darum, Kunden zu gewinnen. Was du jetzt machst, ist natürlich schon die nächste Stufe, nämlich ja, den Aufbau einer, ja, einer validen Marke halt am Ende, ne? Aber das ist halt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Zielgruppe eben entsprechend. Also es ist besser, als 1.000 Follower zu haben, die deiner Zielgruppe entsprechen, als 100.000, wo kein einziger davon ja dein Produkt kaufen kann, also weil er kein Geld hat oder weil er halt eben entsprechend sich ja vielleicht für dein Produkt gar nicht interessiert, sondern der halt einfach ja irgendwie auf irgendwelchen Wegen geworben wurde, ne? Also ich sage mal,
Oder
da
gekauft.
seid ihr nicht, oder gekauft, ja genau, aber da seid ihr natürlich schon auf einem brutal hohen Niveau.
Ja, okay, gekauft ist immer schlecht für die ganzen Analysen. Also funktioniert nicht dann. Also da können wir keine saubere Auswertung machen halt. Nicht das Alter, nicht die Herkunft, ob es jetzt bei uns Radius Bielefeld, Gütersloh ist. Das können wir halt eingrenzen. Ne? Das ist genauso wie bei Google dann. Ne? Also wenn da irgendwie was sauber nicht läuft, also oder nicht richtige, sag ich mal, Aktivitäten sind, sag mal, die gekauft sind, dann boah, kann man damit gar nichts anfangen. Gar nichts. Da kann man sich noch nicht mal die Ausrichtung aussuchen dann, ne? Welches Alter, weiblich, männlich, Altersgruppe, dann das verfälscht einfach alles dann, ne? Schlechtes, was man machen kann, kaufen.
Auf jeden
Definitiv.
Fall. Absoluter Genickschuss. Und das ist ja jetzt gerade auch durchgekommen. Also ich gehe gleich eigentlich nochmal auf die Frage ein, weil du hast jetzt eigentlich schon unsere dritte Frage. Hast du jetzt
Fast
eigentlich
beantwortet,
schon
ja.
komplett
Mist.
da? Ja, alles gut,
Ja.
alles gut. Ist ja, das ergibt sich ja so aus dem Gespräch heraus. Also von daher alles gut. Ja, das ist halt jetzt, glaube ich, auch rausgekommen, dass halt Social Media Marketing ist halt auch Arbeit. Ne? Also das sieht alles schön aus, wenn es in der Story ist oder im Reel oder im Beitrag, aber der Weg dahin, das kostet halt Geld, Zeit und ja gut, wenn man es aus Leidenschaft macht, halt erstmal wenig Energie, aber es ist auf jeden Fall mit einem Aufwand verbunden. Und ich grätsche, komme jetzt darüber nochmal auf die, ja, auf die eigentlich zweite Frage. Und zwar, was war deine größte Herausforderung? Musstest du, war es schwieriger für dich, Mitarbeiter zu gewinnen? War es schwieriger für dich, Kunden zu gewinnen? Oder die Mitarbeiter zu führen? Was war in dem Zusammenhang deine größte Herausforderung? Weil du musstest ja auch erstmal dahin kommen, dass du die Zeit hattest, im Prinzip aus dem Tagesgeschäft herauszukommen, um eben halt ja am Unternehmen, so wie du das jetzt machst, zu arbeiten.
Ich glaube, dass die Schwierigkeiten haben sich bauen sich, glaube ich, in Stufen auf, glaube ich. Also Mitarbeiter bleibt immer, glaube ich, das Thema. Dann haben wir nochmal das Thema halt, die richtigen Kunden zu finden. Da sind wir auf jeden Fall noch immer, glaube ich, so, sag ich mal, auf einem sehr, sehr guten Weg oder halt ein, mittlerweile so haben wir so ein richtig gutes, sag ich mal, so ein Rundum-Paket gefunden halt, dass die Leute genau das anfragen, was wir eigentlich machen, also quasi Sanierung oder dieses Wohnraum-Plus-Modell. Und dann haben wir natürlich halt dieses Management quasi so an Zeit, Ressourcen, Aufgabenverteilung. Das sind so, glaube ich, der dritte Punkt, so, wo ich sagen würde, die sind auf jeden Fall nicht ohne. Aber das muss man sich nach und nach erarbeiten. Und die Größe hat immer jedes Mal halt eine andere Herausforderung. Also mit drei Leuten hat man eine andere Herausforderung gehabt, sag ich mal so. Da hat man nicht so wenig mit den Kundenterminen Probleme gehabt, sondern halt die sauber abzuwickeln, alles Material zu bestellen. Und ja, heutzutage halten wir die ganzen vielen Anfragen, dass man halt weiß, dass man kann nur zwei neue Kunden jeden Tag machen und. Das muss man erstmal rausfinden dann, ne?
Was würdest du in dem Zusammenhang, was würdest du da in Bezug auf Wachstum für Tipps rausgeben? Also für, ein Tipp von mir wäre auf jeden Fall, die Struktur muss immer mitwachsen. Also wenn du wächst und baust keine Struktur im Hintergrund auf, gehst du sicherlich irgendwann baden und fällst immer wieder zurück auf eine Größe, die irgendwie ohne Struktur ja mehr oder weniger im Chaos handelbar ist. Würdest du das auch so sehen?
Ziemlich stark dann, ja klar. Also ich meine, wenn wir angucken, wie viele Leute bei uns im Büro sind, sage ich mal so, hätte ich nicht gedacht, also, dass man so viele Leute dafür braucht, aber die haben alle ihre halt maximalste Berechtigung hier dann, ne? Projektleiter, sag ich mal, ist ja bei uns Max, wenn die Leute, sag ich mal, die um sich großen Sachen nicht kümmern würden, dann sag ich mal, das Schaffen, also das, was man intern in dem Büro machen muss, ist schon echt schon abgefahren dann, ne? Oder halt unser Einkauf, die Angebote macht der Elena bei uns, dieses Background-Wissen, das habe ich noch nicht mal dann, ne? Muss ich vielleicht auch an der Stelle nicht dann halt, weil da sagt die mir am Ende die Buchhaltung, die Natalia sagt mir, okay, gut, machen wir alle hier was richtig oder nicht dann, ne? Bei der Auswertung. Oder halt die Frau Finke, die bei uns die ganzen Termine koordiniert, also quasi manchmal Gefühl habe ich, die weiß mehr als ich selber über mich, aber ja, das sind halt solche Leute, die alle da sind halt dann, ne? Und den Vertrieb mache ich ja bei uns lieben gerne dann, sage ich mal, den Posten will ich erstmal noch nicht abgeben. Ja, das, da hat jeder seine Berechtigung dann, ne? Und wenn man das anguckt, nur bei 30 Leuten, dass hier fünf Leute im Büro sind und da so an der Grenze die ganze Zeit schon sind, ist die Frage halt, wie schaffen die anderen das ohne so ein großes Büro? Entweder machen die gar nicht das auch strukturiert und können das gar nicht nachfassen in der Nachkalkulation und. Das muss man aber halt bei den schwankenden Materialpreisen, dass man immer auf den aktuellsten Stand ist. Und da ist, gehört das ganze Team, ne? Buchhaltung, Termine können wir, was, wie viel kriegen wir rein, wie viel können wir hier intern verarbeiten und. Das muss man ja alle mit denen zusammen rausfinden. Sonst irgendwann explodiert die Bombe, ne? Da ruft die Bank an irgendwann und dann sagt die, jo, da ist nicht genug Geld drauf für, egal wie viele Projekte du noch auf dem Schirm hast da, ne?
Genau, das ist jetzt nochmal, also auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, also für die Leute, die das halt auch hören, also neben den Sachen, die du halt schon genannt hast, von Positionierung, Zielgruppen und so weiter, dass halt eben die Struktur und halt auch ja die Investition auch in das Personal, welches im Büro sitzt, halt erstmal das Personal nicht als Kosten wie in der Bilanz zu sehen, also wie in der Bilanz zu sehen sind, sondern halt als Unternehmenswert. Und gerade in der immer komplexer werdenden Welt ist es halt so, dass du das, dass es halt genau so eben entsprechend laufen muss, weil sonst ist es so, wie du sagst, ruft irgendwann die Bank an und sagt so, tut mir leid, ist nicht mehr genug Geld da, was auch immer du machen willst, wir drehen dir jetzt einen Hahn ab, ne? Deswegen ist es halt extrem wichtig. Ja, welches Tool oder welche Strategie würdest du denn noch empfehlen? Also welches Tool nutzt du? Da gibt es ja sicherlich ziemlich viele, die man da zum Organisieren und Planen benutzen könnte. Hast du da noch irgendwie einen kurzen Tipp für uns?
Rechnungsprogramm ist von Emsoft. Die haben also ziemlich viele Tools auch, muss ich sagen, dann halt, wie Time4, Zeiterfassung. Also wir haben jetzt, glaube ich, seit eineinhalb oder fast zwei Jahren, glaube ich, Time4. Ist aber trotzdem halt noch immer halt, muss man daran arbeiten dann halt dann, ne? Die Zeiten richtig buchen. Aber das ist eigentlich das Schöne ist daran, kein Angestellter kriegt eine Arbeitszeit ohne Vorgang. Quasi ein Vorgang muss angelegt werden für ein Projekt. Das heißt, darauf läuft eine Zeit, darauf über den Vorgang läuft eine Materialbestellung und für die Nachkalkulation eigentlich so, also fast jedes Projekt, ob es jetzt ein Dachfenster ist oder sowas, wir einbauen, wird immer hinter der Prüfrechnung immer die Nachkalkulation quasi mit ausgespuckt dann. Also dann weiß man, war das gut, war das schlecht, was hätte man da besser machen können oder was läuft sehr gut, wo haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr für also noch mehr Zeit halt für den Kunden und zu beschäftigen, ihn noch mehr halt mitzunehmen, dass der Kunde noch mehr Spaß hat, wenn wir noch Luft da drin haben halt, ne, so, wo können wir uns noch mehr Mühe geben halt dann, ne, und das sind solche Sachen, die sind halt sau wichtig halt dann, ne, und das Programm ist ziemlich gut, und aber wir suchen halt immer noch verschiedene andere Projekte halt dann, ne, also wir arbeiten ja auch viel mit WhatsApp, warum auch immer, aber es funktioniert auf jeden Fall, weil wir es von dem ersten Tag machen dann. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Projekte. Ich glaube, ihr habt da auch so ein paar Sachen auf dem Schirm. Einen normalen Kalender haben wir auch. Und der ist der wichtigste, der ist sichtbar für alle. Da sieht man alle Projekte, Termine, alles Mögliche halt da drin halt dann. Ne? Ist nicht alles so bündig oder schlüssig, alle Programme, aber sag ich mal so, wir arbeiten noch immer daran halt, dass wir das noch schlüssiger kriegen, entweder mit MSoft oder halt anderen Zusatzprogrammen halt dann, ne, die dann zusammengesetzt werden dann.
Ja, da gibt es sicherlich viel Nachholbedarf, was das angeht. Also die Schnittstellen zu schaffen, dass die Programme alle rund laufen. Aber da ist Markus der Experte. Da will ich gar nicht so viel zu sagen.
Ja, im Handwerk sind ja mittlerweile auch cloud-basierte Tools angekommen, werden natürlich leider noch nicht so oft verwendet. Aber alleine schon, was die Absprache betrifft, wenn die Mitarbeiter auf der Baustelle sind und haben irgendwie was, ist es was eine Änderung oder ist es eine Frage, dann kann die da in das Tool reingeschrieben werden. Der Chef kriegt sofort eine Mitteilung oder das Büro und kann dementsprechend auch darauf reagieren. Und das alles cloud-basiert. Das ist eben der Vorteil. Da muss sie nicht mehr ständig angerufen werden, hinterher telefoniert werden. Und so kann man sich halt super organisieren. Und man weiß eben halt auch, dass die Aufgaben erledigt sind. Man muss nicht nochmal Rückfragen stellen. Also da gibt es schon richtig geile Sachen. Auch was die Webseite betrifft, ist ja nun auch der zentrale Punkt der Online-Marketing-Strategie, was man da alles machen kann bezüglich jetzt Landingpages, Online-Terminvereinbarung und so weiter. Die Palette ist fast unendlich. Man muss sie halt jetzt langsam anfangen. Und unsere Frage war ja auch, welches Tool, du hast jetzt MSoft, ist ja eher so Branchensoftware. Hättest du noch ein Online-Tool, was du sagst, das ist klasse für den Anfang, auch für Existenzgründer zum Beispiel?
Also zurzeit arbeiten ja mit Check and Work zusammen, also kennt ihr wahrscheinlich auch, und wir da machen so PV-Anlagen, Montagen und Installationen, und da arbeiten wir zurzeit mit Memo Meister. Auf den ersten Eindruck läuft bis jetzt alles da so auch sehr weit, also man kriegt auch ein Feedback, was du auch gerade schon gesagt hast dann, dass der eine das gemacht hat oder eine neue Datei wurde dazu gefügt. Bei dem Projekt, die wir da haben, ist es zurzeit noch übersichtlich, aber bei den Projekten, die wir intern in der Firma haben hier, wenn wir das alles da reinballern würden und jeder, also diese Aufteilung zwischen Angestellten, das ist auf jeden Fall, das muss man vorher machen, weil es braucht ja nicht jeder die Information kriegen. Das heißt, wenn wir parallel, sag ich mal, 30 Projekte haben oder 40 und bei allen das aufblinkt, beim Projekt X wurde irgendwas dazugefügt, dann auf jeden Fall, das ist, glaube ich, zu viele Informationen dann, ne? Also allein die Aufteilung da zwischen den, wer was da mitbekommen soll, ist ja natürlich auch Arbeit, aber kann mir gut vorstellen, halt, wenn man das vernünftig aufteilt, dass das auch Mehrwert hat, ne? Aber ja, wie mit allen Sachen muss man sich mit beschäftigen und das auch wollen und dann halt auch mit einbringen. Ich glaube, jedes Programm hat auch eine gewisse Berechtigung auch auf dem Markt hier.
Ja, wir packen auf jeden Fall Martin bzw. Check and Work Achim von Memo-Meister bzw. Memo-Meister, da packen wir die Links hier auch nochmal in die Shownotes. Da kann sich da jeder nochmal was zu angucken. Also Check and Work als Plattform halt, mega coole Lösung. Und Memo-Meister auf jeden Fall für Baustellendokumentation schon auf jeden Fall ein super cooles Tool, was also permanent auch weiterentwickelt wird. Also ja, schon spitzenmäßig. da kommen wir tatsächlich auch schon eigentlich zum Ende von unserer ersten Podcast-Folge, wo ich mich auf jeden Fall nur bedanken kann, Eugen, für das coole Gespräch und dass du dir halt auch die Zeit dafür genommen hast, halt eben entsprechend hier für das Handwerk mal deine Tipps und Tricks und deine Mehrwerte halt auch vor allen Dingen mit allen zu teilen. Dafür kann ich nur Danke sagen und würde dann nochmal abgeben an Markus jetzt.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken. Es ist einfach immer wertvoll, einfach mal ein paar kleine Einblicke zu bekommen, Ansätze zu bekommen, Tipps, so wo müsste man anfangen für diejenigen, die überhaupt noch nichts bezüglich Digitalisierung gemacht haben. Und deswegen wollen wir das Ganze ja auch machen, unter anderem.
Eugen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super cool.
Sehr gerne.
Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass wir uns verabschieden und bleibt nur noch mal am Ende Danke zu sagen.
Ja, bleibt alle spitze drauf und seht zu, dass ihr auf jeden Fall als Schlusswort von mir vielleicht auch auf jeden Fall genug ausbildet und euch mit euren Angestellten beschäftigt und einfach das Handwerk halt so darstellt, dass es eigentlich ein der geilsten Jobs, sag ich mal so, Zimmermann oder Dachdecker, so wie bei uns, das nach außen darzustellen, weil so ist es auf jeden Fall das Wichtigste, dass wir halt auch Nachwuchs auf die Beine kriegen, halt die das auch weiterleben. Also das, was wir machen, so da drin, dass ihr auch das auch so leben halt dann, ne? Weil das ist ein Job, keine Ahnung. Also solche Sachen erlebt man in keinem Büro oder sonst irgendwas, ne? Also von daher macht das.
Vielen Dank, Eugen.
Gleich bist du weg. Wir haben noch 31 Sekunden.
Also, dann ziehen wir mal runter.
Eugen, bis gleich. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Wir hören voneinander. Hau rein.
Mach's gut, Jungs. Ciao.
Ja, ciao, ciao.
Videoberatung für Handwerker. Die meisten Handwerker beraten noch ganz klassisch wie früher. Erstens, der Kunde meldet sich per Telefon. Zweitens, wir vereinbaren einen Termin. Drittens, wir fahren zum potenziellen Kunden raus. Viertens, wir beraten und verkaufen unsere Leistungen. Fünftens, fahren wieder auf den Platz bzw. ins Büro. Sechstens, wir stellen ein Angebot. Und siebtens, wir versenden das Angebot. Und was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass die ersten 5 Punkte durch die Digitalisierung und Automatisierung für dich wegfallen? Dann sagst du mit Sicherheit, wie soll das gehen? Das wäre unpersönlich. Ich würde die anderen nur schlauer machen. Das sind nämlich die Einwände, die ich am meisten höre. Und was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass Studien das Gegenteil sagen? Was ist, wenn deine Interessenten sich erstmal informieren wollen, online, und sich zu Experten hingezogen fühlen? Unser größtes Problem ist, dass sich Kunden erstmal vorinformieren wollen und das geht leider auf unsere Kosten, unsere Zeit, unsere Lebenszeit. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt Online-Tools und Strategien, bei denen wir eine Menge wertvolle Zeit einsparen. 2 Möglichkeiten sind die Online-Terminvereinbarung in Kombination mit einer automatisierten, persönlichen sowie individuellen Videoberatung.